Guten Morgen, ihr Lieben. Es begeistert mich, dass wir die Woche über uns natürlich vorbereiten auf den Gottesdienst. Und jeder gibt sein Bestes. Jeder spürt oder versucht zu erspüren, was dran ist. Im Lobpreis, in der Predigt, im Kinderdienst und einfach in allem, wo Gott dich hingestellt hat. Gott, was möchtest du tun? Was möchtest du durch mich freisetzen? Und man plant, man bereitet sich vor, man gibt sein Bestes. Es ist gut, sein Bestes zu geben, oder? Ich glaube wirklich, dass es gut ist, sein Bestes zu geben für Gott, weil er hat sein Bestes gegeben für uns, nämlich Jesus Christus. Und trotzdem gibt es dann so Momente, wo man spürt, der Heilige Geist weicht komplett ab von dem, was er vorbereitet, was Menschen sich vorbereitet, wie sie sich vorbereitet haben. Zum Beispiel der Lobpreis wird plötzlich ganz anders. Und ich liebe es, wie unsere Teams das aufgreifen können. Der Joe hat natürlich seine Setlist vorbereitet. Und er übt mit seinen Leuten dann auch mit seiner Gruppe die Lieder, dass sie auch gut werden. Und trotzdem hat dieses Team ein Gespür, jetzt müssen wir in eine ganz andere Richtung gehen oder wir müssen hier bleiben, hier, wo Gott gerade was tut. Wir müssen diese Blase aufgreifen und in dieser Blase herumschwimmen. Ja, und plötzlich ist alles ganz anders, wie geplant. Und ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo das Team von Joe, wo Joe selber oder auch Emmas Team ein ganz anderes Lied auch auf dem Herzen bekommen gelegt haben und erstmal versucht haben, die Akkorde zu spielen und erstmal reinkommen mussten. Ist es nicht wunderbar, dass die Freiheit da ist, so etwas zu tun? Ich habe mich anfangs immer beschwert, Gott, ich bereite mich die ganze Woche über für eine Predigt vor und jetzt schmeißt du alles um. Das kann doch gar nicht angehen, das hätte ich mal sparen können. Aber ich glaube, dass es echt ein Geheimnis ist, sich so gut vorzubereiten, wie hat es mal jemand gesagt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hinkriege, so gut vorzubereiten, wenn es den Heiligen Geist nicht gäbe. Und dann aber nach vorne zu gehen, wie wenn du dich nicht vorbereitet hättest. Irgendwie so ähnlich. Macht das Sinn? Ja, ne? Und ich glaube, dass da auch ein Geheimnis da drin liegt, dass man jetzt nicht einfach nur, ich brauche mich ja gar nicht mehr vorbereiten. Ich glaube, dass in der Sicherheit der Vorbereitung und dass du die Woche über Gott gesucht hast, dass du mit deinem Team geackert hast, den Weg bereitet dafür, dass du komplett davon wegkommen kannst. Weil du so sicher bist, weil du so auch geübt bist ein Stück weit, aber weil du auch gelassen geworden bist, du musst dich nicht einmal krampfhaft festhalten an den Notizen, an den Griffen, an den Akkorden, am Text. Wisst ihr, was ich meine? Ist das nicht wunderbar? Oh, ich liebe es. Mehr von dir, Heiliger Geist. Ich plaudere mal ein bisschen. Ich darf einen meiner Söhne, ich gucke jetzt nicht irgendwie irgendwo hin, ich darf einen meiner Söhne im Moment helfen, Zeitungen auszuteilen. Und es ist ganz spannend, weil wir zusammen eine Strategie entwickeln. Was ist die beste Art? Ja, also macht man das zu Fuß oder macht man das mit dem Fahrrad? Geht man erst die eine Seite der Straße hin und die andere Straßenseite wieder zurück oder macht man Zickzack? All das probieren wir gerade aus. Es ist echt total spannend, was da für Ergebnisse rauskommen. Aber was ich bei diesen Zeitungsaustragen wirklich merke, ist, dass Straßen, die man vorher auch kannte, dass die plötzlich zu unseren Straßen werden. Und ich habe so meine und mein Sohn so seine anderen, zumindest haben wir das mal so ein bisschen aufgeteilt. Also dass eine Straße, die ich kannte, plötzlich zu meiner Straße wird. Dass die Häuser, die einfach nur Häuser waren vorher, das werden plötzlich meine Häuser. Die Briefkästen werden meine Briefkästen. Ich bekomme eine Beziehung zu den Briefkästen, das ist ganz irre. Oh, da kommt wieder der Rote. Das ist, auf den freue ich mich schon ganz besonders. Und der, den kann ich überhaupt nicht leiden. Diese Briefkästen, die so in der Haustür drinstecken, wo man dann die Zeitung so reinschieben muss, weil dahinter nämlich Borsten sind, um die Kälte fernzuhalten. Kennt ihr sowas noch von früher? Das sind die allerschlimmsten. Vor allen Dingen merke ich, dass die Leute, die da wohnen, plötzlich zu meinen Leuten werden. Und da ist schon ein älterer Herr, als er mich das dritte Mal gesehen hat, grinste er schon von Weitem. Hat erwartet, dass ich jetzt zu ihm komme und die Zeitung nicht in seinen Briefkastenschlitz reinwerf, sondern ihm persönlich übergebe. Was ich natürlich auch mache. Dann will er immer zwei, damit er einen Grund hat, bei seinem Nachbarn zu klingeln und ihm die Zeitung zu geben. Und dann hat er erzählt, er hat viel gearbeitet, ja, als er halt noch berufstätig war. Und jetzt ist er allein. Wobei, das hat er nicht gesagt, aber er hat keine Arbeit mehr, so rum, ja. Und plötzlich sind diese Menschen, für die ich quasi etwas tue, nämlich ihnen die Zeitung hinzutragen, sind plötzlich meine Menschen. Es hat plötzlich was mit mir zu tun. Sie gehören quasi zu den Menschen, mit denen ich jetzt neu Kontakt habe. Mein Einflussbereich wird plötzlich größer. Versteht ihr, was ich meine? Also Gott hat mich plötzlich in ein Gebiet gestellt, was von einem Gebiet zu meinem Gebiet geworden ist. Inklusive der Menschen, die dort wohnen. Und wo er gesagt hat, hey, du bist ein Segen. Leute, und das erkenne ich bei dem, wo Gott uns einfach berufen hat dazu. Jeden Ort, darauf eure Füße treten, habe ich euch gegeben. Ich war ja letztes Wochenende nicht da, habt ihr gemerkt, hoffentlich, oder? Dass ich nicht da war. Fällt sowas auf? Geht überhaupt nicht um mich. Ich war letztes Wochenende eingeladen auf eine Konferenz, auf eine Tagung. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die beschreiben soll. Es war eine eher politische Tagung. Derjenige, der sie ausgerichtet hat, hat mich eingeladen zu kommen, Journalist, Publizist, wie auch immer. Und es war das Verrückteste, was ich je erlebt habe. Verrückt in dem Sinn, dass da Menschen waren, also es war keine Querdenker-Konferenz. Wurde ich nämlich gefragt, bist du da auf einer Querdenker-Konferenz? Nee, das war es nicht. Aber es war eine Tagung von hochrangigen Politikern, Wissenschaftlern, Pädagogen, Journalisten, die einfach die jetzige Situation um Deutschland analysieren wollten, gemeinsam zu überlegen, wo steht Deutschland? Und was können wir in den Bereichen, wo wir drinstecken, jeweils tun? Also es war keine christliche Konferenz. Ja? Es war eine Tagung mit all diesen Menschen, von denen ich jetzt schon erzählt habe. Und ich war völlig geflasht. Wisst ihr warum? Weil diese Tagung so viele christliche Inhalte hatte. Hätte ich nie damit gerechnet. Da war ein Historiker, Professor Engels hieß der genau. Der hat über die Bedeutung des christlichen Abendlandes, also jetziges Europa, gesprochen. Hey Leute, ich habe mir innerlich gedacht, den müssten wir eigentlich echt zum Predigen herholen. Der hat in einer Leidenschaft so wunderschön über unsere christlichen Wurzeln gesprochen. Das könnte ich nicht mal ansatzweise. Oder ein Schwerpunkt war Ehe, Familie, Kindererziehung. Und da waren natürlich die Seiten auch völlig unterschiedlich. Ja, die einen vertreten dieses Bild von Familie und die anderen jenes. Ihr könnt euch das vorstellen. Man hört davon, man liest davon. Und hat die eine ist aufgestanden, Vertreterin von einer Vereinigung für alleinstehende Mütter, genau, so rum war es. Und hat gesagt, hey, die Regierung müsste doch mehr Gelder zur Verfügung stellen und größere Unterstützung und. Und kann man alles nicht verleugnen. Ja, ich glaube, dass es alleinerziehende Väter oder Mütter wirklich schwierig haben. Aber dann steht doch plötzlich eine andere Frau von einer Gesellschaft für, keine Ahnung, frag mich nicht, ich weiß es nicht mehr. Sie steht auf und sagt vor 400 Menschen zu dieser Frau, in vollem Respekt und Ehrerbietung sagt sie, ich verstehe ihr Anliegen total, aber müssen wir nicht einen Schritt vorher anfangen? Müssen wir die Menschen in unserer Gesellschaft nicht darauf aufmerksam machen, in welcher Umgebung überhaupt erstmal ein Kind in die Welt gesetzt wird? Müssen wir nicht so weit gehen, dass wir Beziehungen retten wollen, statt dass die einfach in ihre Scheidung hineinrennen? Müssen wir also nicht vorher anfangen zu helfen, dass wir alles dafür tun, dass diese Frauen an ihre Ehe festhalten, dass sie darum kämpfen mit ihrem Mann zusammen? Leute, ich war baff. Das ist Deutschland, Leute. Und ich merke, wie in mir, noch nicht nur durch das Wochenende, aber in mir eine Liebe für unsere Nation wächst, wie ich das noch nie erlebt habe. Gerade so die letzten, ich will mal sagen, gerade so die letzten 6 bis 12 Monate. Weil Gott uns hierher gestellt hat, wird dieses Land zu meinem Land. Werden diese Leute zu meinen Leuten. Muss jeder Christ oder darf überhaupt ein Christ in die Politik gehen? Ist ja, ich meine, es gab auch das andere Extrem, dass Kirche verstaatlicht wurde, Staatskirche wurde. Davon rede ich nicht. Aber dass jetzt eine Kirche komplett getrennt wird und ja nichts Gesellschaftliches sagen darf, sehe ich in der Bibel nicht. Was ich in der Bibel sehe, ist, jeden Ort, darauf auf eure Füße treten, habe ich euch gegeben. Was ich in der Bibel sehe, ist, dass Gott Adam und Eva gesagt hat, nehmt die Erde in Besitz. Jetzt habe ich jetzt gerade, macht euch die Erde untertan. Ja, genau, das Zitat hat mir gefehlt. Macht euch die Erde untertan. Das heißt, Königreich Gottes Strukturen und Atmosphäre und Kultur hineinzutragen in jeden Bereich, wo du stehst, wo du gehst. Deshalb will ich jetzt nicht sagen, jeder muss in die Politik gehen. Aber was ich sagen will, ist, wie ich es im Wort Gottes sehe, wo ausdrücklich gesagt wird, geht. Geht hinaus. Predigt, heilt die Kranken, tauft, weckt die Toten auf. Also dieses geht. Für die einen mag es Politik sein, für die anderen das Geschäftswesen, für die nächsten die Bildung und Kultur oder Unterhaltung oder. Es ist etwas, wo Gott einfach ausgesprochen hat über jeden Einzelnen. Geht, nehmt in Besitz. Und das finde ich echt spannend. Und wenn ich eins mitgenommen habe, ich habe viel mitgenommen oder von dem Wochenende mit Jano, ist, dass Gott unser Denken wirklich regelrecht transformiert und verändert, wo wir lange Zeit gesehen haben, ja, das ist die Gemeinde. Und außerhalb der Gemeinde sind die ganzen anderen gesellschaftlichen Bereiche, ja, von denen ich gerade eben Kultur und Bildung und Geschäftswelt und. Und wo Jano vom Wort Gottes her so beleuchtet hat, hey, es gibt nicht ein Gemeindedenken, hier sind wir und da sind die anderen, sondern die Bibel kennt lediglich ein Königreich Gottesdenken. Hammer, oder? Ein Königreich Gottesdenken, wo uns Gott regelrecht hinein und hinaus ruft Und bei dem einen ist es dieser Schwerpunkt, bei dem nächsten ist es dieser Schwerpunkt. Ich möchte euch echt einladen, in diesem ganzen Denken eine Großzügigkeit zuzulassen. Wenn ich dieses Bild von Andrea, von diesen Feuerblume sehe, dass Gott uns hineinpflanzt in neue Dinge, neue Ebenen. Und ich mir denke, ja Gott, wow, ich bin so gespannt darauf. Da ist Leben drin, oder? Es ist doch echt gut, wenn Leben drin ist. Und ganz nebenbei, ich freue mich, dass Leben hier in dieser Gemeinde ist. Das Leben ist im Lobpreis. Es ist eine Jugendgruppe jetzt neu entstanden. Es ist Leben drin, wow. Es ist ein Social-Media-Team entstanden. Es ist Leben drin. Es ist gerade dabei, ein pastorales Team zu entstehen. Es ist Leben drin. Das ist der Heilige Geist, oder? Mögt ihr mal Römer aufschlagen? Ein Leben durch Gottes Geist. So wird diese Kapitel überschrieben. Und ich habe das gelesen. Letztens, schon ein paar Tage her. Ich habe dieses Kapitel gelesen, Römer 8. Und mein erster Impuls war, hey, das ist das schönste Kapitel der Bibel. So wunderschön, so vollgespickt mit Verheißungen, mit Realitäten über unsere Identität, voll gepumpt mit Aussagen, was Jesus bewirkt hat für unser Leben. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich das aber in anderen Predigten auch schon mal gesagt, ey, das ist wirklich die beste Bibelstelle überhaupt oder das beste Kapitel. Letztendlich ist alles gut. Ja? Und ich glaube, es ist auch so ein Reden Gottes, so wenn es zu einem Rema wird, also zu so einem persönlichen Reden, dann ist es sowieso nochmal, wo man denkt, hey, das setzt doch alles, dieses setzt doch wirklich nochmal eins drauf, so rum. Und ich greife ein paar Dinge heraus, weil ich echt spüre, dass Gott so ganz neu, ich glaube so, ich will nicht sagen, neuen Fundament legen will. Ich glaube, wir haben, ich denke, alle haben ein Fundament im Glauben. Aber wisst ihr, wie es ist, wenn bei den Pflastersteinen, die man so hat, plötzlich einer anfängt zu wackeln? Habt ihr das schon mal erlebt? Da fängt doch plötzlich ein Stein an, lose zu werden. Und das ist ein ganz schönes Gefriemel. Du musst ja, ohne die anderen Steine zu lösen, musst du versuchen, mit spitzen, schmalen Dingen diesen Stein rauszuhebeln, um dann das Fundament wieder halbwegs so, nicht halbwegs so zu machen, dass der Stein dann wieder reinpasst. Der muss immer noch passen. Es muss auf gerader Ebene sein. Und der muss jetzt vor allen Dingen feststehen. Und ich glaube, dass manchmal in unserem Leben so einzelne Steine so ein bisschen locker werden. Und ich glaube, Gott ist heute Morgen dabei, Steine mal wieder zu verfestigen. Darf er das? Die Macht des Geistes. Denn die Macht des Geistes, heißt es in Vers 2, damit starte ich mal. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die dich zum Tod führt. Leute, ich halte hier schon mal inne. Die Macht des Geistes gibt uns Leben. Ist es so? Ist es so, Leute, dass die Macht des Geistes uns Leben gibt? Ich muss euch ein bisschen herausfordern. Der Heilige Geist gibt uns Leben. Neues Leben. Ja? Ihr seid da mit mir. 50% sind überzeugt. Ich glaube, wir können alle innerlich überzeugt dem zustimmen. Manche sagen das dann auch mit äußerlichen Kennzeichen, damit der Pastor da vorne zufrieden ist. Ja? Aber ich glaube, fast alle oder vielleicht sogar alle können sagen, ja, der Heilige Geist gibt mir Leben durch Jesus, durch das, was sie am Kreuz von Jesus getan hat. Und dann geht es aber weiter. Und da heißt es bei mir in der Randbemerkung, dass hier eigentlich ebenso mit rein gehört. Also denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich ebenso. Kennt ihr dieses Wort ebenso? Hey, das klingt auch echt schön. Sag mal ebenso. Sagt man im heutigen Sprachgebrauch nicht so oft, außer in der einen Werbung, ne? Von der Abkürzung von Hans Riegel Bonn. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene. Ich glaube, Thomas Gottschalk hat ebenso gesagt und nicht sowieso. Also ebenso heißt auch. Also heißt mindestens genauso. Oder genauso wie das davor, gilt auch das danach. Also wenn wir glauben, dass wir durch den Geist neues Leben haben, dann müssen wir genauso, dann können wir genauso glauben, dass durch Christus Jesus wir, also du, hier ist ja die Du-Anrede, dich von der Macht der Sünde befreit hat, die zum Tod führt. Hast du damit auch eine hundertprozentige Übereinstimmung? Gott hat dich von der Macht der Sünde befreit. Drei Amens. Ich glaube, dass es viele Christen gibt, die tatsächlich hier nicht ein Ebenso haben. Sie stimmen überein mit der Wahrheit, dass sie neues Leben bekommen haben. Aber sie sehen auf sich selber, sie merken, wo sie Bereiche haben, die ihnen schwerfallen, wo sie diese Freiheit von Sünde, von ja, wirklich von einem inneren Losgelöstsein von Dingen, die uns treiben wollen, die uns in eine Richtung ziehen wollen, die uns nicht gefällt, die Gott nicht gefällt, die wirklich diese Überzeugung haben, ich bin frei davon, weil sie sich selber oft anders erleben. Geht es dir vielleicht auch so? Und deswegen hast du jetzt nicht so hundertprozentig, ja, ich bin frei von der Macht der Sünde gesagt. Einfach weil du in dir immer wieder trotzdem Dinge spürst und merkst, Haltungen, das müssen ja nicht großartige Sünden sein, aber so Haltungen, so Einstellungen, Gedanken, vielleicht auch Handlungen, wo du genau weißt, Gott gefällt es eigentlich gar nicht. Und hier möchte ich dich mal herausfordern, dass du wirklich in dir einen Schritt machst. Wisst ihr, das allergrößte Problem bei diesem Bereich von Sünde, ungeklärten Dingen, Sachen, die Gott nicht gefallen, wo du genau weißt, hier fail ich, also hier scheitere ich, ist, dass genau das zu deiner Identität wird. Und dann kämpfst du dagegen. Ja, du proklamierst die richtigen Dinge und du sagst dem Feind, dass er gehen muss. Und die ganze Palette geistlichen Aktivismus führst du dann auf. Aber du merkst, es ist keine Veränderung da. Das Hauptproblem ist, dass deine Identität immer noch mit der Sünde gekoppelt ist. Du machst die Sünde nicht, sondern du bist die Sünde. Oh, bin ich schon wieder gescheitert? Was bin ich nur für ein Christ? Wie kann Gott mich lieben? Wie kann Gott etwas tun in meinem Leben? Weil du nimmst das, was sich in dir rührt, und du findest dich darin selber. Das macht dein Sein aus. Und ich glaube, der wichtigste Schritt zur Freiheit ist folgender, nämlich so innerlich einen Schritt zurückzugehen und dir dieses Wesen anzugucken, was du dein Selber nennst, dein Selbst nennst, dieses, was dich hinziehen will zu Gedanken oder zu Verurteilungen oder zu Haltungen, was dir nicht gefällt, du guckst es dir von einem Schritt zurück aus an, mit einem Bewusstsein, das bin nicht ich. Ich bin frei von Sünde. Ich bin befreit von der Macht, der Autorität, dem Zwang der Sünde. Kannst du dir das innerlich vorstellen, was ich meine? Das finde ich den wichtigsten Schritt in Freiheit, in jeder Form. Was auch immer dich wohin treiben will, hinziehen will. Das bist nicht du. Die einzige Identität, die über dich ausgesprochen wurde, ist, dass durch Christus, dass Jesus Christus dich von der Macht der Sünde befreit hat. Hast du dazu einen Amen? Manchmal müssen wir regelrecht uns selber überlisten. Unsere falschen Überzeugungen oder Identitäten, die sich an uns dranhängen und an uns haften wollen, loswerden, indem wir dem Ganzen ein Schnippchen schlagen. Heißt es so? Und zurücktreten in unsere eigentliche Identität und dieses Scheißerchen und Schleimerchen von Lüge angucken und sagen, du bist nicht ich. Ich bin frei. Frei von der Macht der Sünde. Leute, aus dieser Position des Beobachtens, des, ja, man würde psychologisch vielleicht sagen, des Desidentifizierens, nicht desinfizieren, sondern desidentifizieren, das ist was anderes, ne? Dass dadurch ein Bruch, wirklich ein Schnitt geschieht zu dem, was du jahrelang für dich selber oder als dein Selbst hieltest. Wirklich ein, und das ist vielleicht ein Bild, was du mit nach Hause nimmst. Wirklich ein Schritt zurückzugehen und zum Beobachter zu werden von dem, was in dir vorgeht, an Emotionen, an Haltungen, Gedanken, Lügen, das, wo es dich hintreibt. Das aus einer Beobachterrolle heraus anzugucken und in deine Identität hineinzutreten. Ich bin frei. Frei von der Macht der Sünde. Das ist eine ganz andere Position, wie wenn du in diesen da vorne drin bleibst und kämpfst und proklamierst und in Feindgebietest und. Wisst ihr, was ich meine? Gott zerstört die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das ist so hieß es in, was habe ich jetzt gerade vorgelesen, Vers 3 dann. Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht, wenn Gottes Geist in euch lebt. So ging es weiter in Vers 9. Der Geist Gottes, Vers 11, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Leute, nochmal zu diesem Bild. Ihr tretet einen Schritt zurück. Ihr beobachtet das, was an euch ran will, was euch weismachen will, dass ihr das seid. All diese undurchdringlichen und oft so crazy Sachen, mit denen ihr eigentlich nichts zu tun haben wollt und ihr habt eigentlich nichts damit zu tun. Weil wenn ihr zurücktretet, seht ihr, das bin ich echt. Ich bin frei von Schuld und in mir lebt Jesus. In mir lebt Jesus. Leute, das ist deine Identität. Das ist dein Sein. So hat dich Gott geschaffen. So bist du ein neuer Mensch. Jesus in dir lebt. Und deshalb seid ihr nicht mehr gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen, heißt es dann weiter in Vers 12. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Ich frage dich, von was wirst du bestimmt? Was will dich bestimmen? Ich finde, in der Zeit, in der wir jetzt leben, will dich sehr viel bestimmen. Merkt ihr das? Oh, was ich da alles bestimmen will. Hey, auch hier, verwende mal dieses Bild, was ich gerade hatte, dass du mal echt einen Schritt zurückgehst, was dich von dem, was dich alle bestimmen will. Und dieses mal anguckst und dir selber bewusst wirst, hey, was mich bestimmt, ist der Geist Gottes. Also das, was hier an mich heran will und wirklich mich regelrecht bestimmen will, ich trete hier zurück. Das Einzige, was mich bestimmt, ist der Geist Gottes. Denn alle, die von Gottes Geist bestimmt werden, sag mal, ich werde von Gottes Geist bestimmt, sag das mal. Ich werde von Gottes Geist bestimmt. Und eben nicht mehr von der Situation, von der Gesellschaft, von den Atmosphären, in denen wir uns oft so drin befinden. Die wollen sehr schnell uns bestimmen. Und hier hilft vielleicht dieses Bild dir, da rauszukommen, indem du wirklich tatsächlich einen Schritt zurücktrittst. Du sagst, nein, das bestimmt mich nicht. Als Beobachter darauf zu gucken, in dem Wissen, ich werde von Gottes Geist bestimmt. Sag nochmal bestimmt. Bestimmt. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Aus diesem Bestimmtwerden vom Heiligen Geist werden wir Kinder Gottes, sind wir Kinder Gottes und brauchen uns jetzt nicht mehr wie ängstliche Sklaven verhalten. Wisst ihr, was Sklaven ausmacht? Sie sind nicht frei, ja. Sie haben Angst, meistens haben Sklaven Angst vor der Willkür ihres Herrn. Sie sind rechtlos, sie sind besitzlos. Das ist das, was Sklaven ausmacht. Betrifft irgendeins dieser Aussagen uns? Gott hat uns Recht gegeben, Gerechtigkeit. Er hat uns Besitz gegeben. Er hat uns seinen Willen offenbart, wo wir nicht Angst haben müssen vor einer Willkür. Ist das nicht wunderbar? Er hat uns Freiheit verheißen, wie wir heute schon in dem Lobpreis gesungen haben. Und so dürfen wir aber Vater sagen. Wow. Als seine Kinder sind wir Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Ist es nicht ein wunderbares Kapitel, Römer 8? Aber merkst du vielleicht, wie der ein oder andere Stein locker geworden ist, weil du dir Dinge zu eigen gemacht hast oder dich von Dingen bestimmen hast lassen, die eigentlich nicht zu deiner Bestimmung gehören? Ich liebe Gottes Wort, weil es uns so verändert. Ich bin davon überzeugt, heißt es weiter in Vers 18, dass unser jetziges Leiden bedeutungslos wird im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, so heißt es weiter in Vers 21. Und dann weiter, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Wir erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unseren vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er versprochen hat. Leute, es wartet etwas Größeres, Herrlicheres, Wunderbares auf uns. Und auch das lässt uns in dieser Zeit bestehen. Auch das sind so Mutmacher, es sind Hoffnungsanker, es sind Dinge, wo wir auch im Hier und Jetzt vielleicht nicht immer bewahrt werden. Vor Schwierigkeiten, vor Nöten. Und Anna, vielen Dank für deine Offenheit, was ihr als Familie erlebt in diesem Zusammenhang. Aber auch die Herrlichkeit, die dadurch auch offenbart wird, was Menschen erleben, in Trauer und in hoffnungslosen, also menschlich gesehen hoffnungslosen Momenten, dass die Hoffnung auf Gott umso größer wird. Ist es nicht in all dem Schwierigen wunderschön? Und dann heißt es sogar noch weiter, Leute, Vers 26, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, da wo wir es nicht schaffen, Leute. Wo du zu verzweifeln scheinst oder wo dir so schwer fällt, sagt der Heilige Geist, ich helfe dir. Er betet, doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Leute, und dieses Seufzen wird ein paar Verse vorher, wie ich es ja schon geschrieben habe, wie mit dem, bei einem Seufzen, wie unter Schmerzen bei einer Geburt bezeichnet. Wie Schmerz, das Seufzen bei den Schmerzen einer Geburt. Ich war bei 6 Geburten dabei. Details brauchen wir jetzt nicht. Ihr wisst es. Aber unter so einem Seufzen betet der Heilige Geist für dich. Im Griechischen ist hier sogar eine Steigerung der Superlative drin, die man im Deutschen nur mit einer Super- oder Hyper-Fürbitte irgendwie ausdrücken könnte. Also wie viel Segen liegt in so einer Fürbitte des Heiligen Geistes für dich. Was für ein Segen wird hier ausgegossen über dich? Hammer, oder? Fantastisch. Gott, du bist so gut. Und deshalb wissen wir, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Es wird für dich, und das spreche ich hinein in deine Situation, in dein noch nicht, in deine Schwierigkeit, alles wird für dich zum Guten enden. Es wird dich zu einer noch größeren Herrlichkeit führen. Er wird es nutzen. Gott wird es gebrauchen. Nicht er schickt Leid, aber er verwendet Leid zum Guten für dich. Cool, oder? Du wirst gestärkt daraus hervorgehen. Denn Gott hat dich, hier setze ich dich ein, schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat dich vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Jesus ist mein Bruder. Du hast viele Geschwister. Guck dir mal um. Guck dich hier um. So viele Geschwister. Und der Erstgeborene ist Jesus. Hammer. Er hat dich gerecht gesprochen. Er hat ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Wow. Ich muss ein bisschen schneller machen und komme auch zum Ende. Hier heißt es, wenn Gott für uns ist, Vers 31 bin ich mittlerweile, ihr seht, dass ich weiterspringe. Wenn Gott für uns ist, oder in einer anderen Übersetzung heißt es, wenn Gott entschlossen ist, uns beizustehen, wer kann da noch gegen uns sein? Gibt es da irgendwas? Nichts wird effektiv gegen dich sein können. Nichts. Sag nichts. Nichts. Und wenn Gott uns Jesus Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Oh. Wenn du irgendeine Not hast, irgendwie Zweifel an der Versorgung Gottes in irgendeiner Art und Weise, dieser Vers muss dir präsent sein. Dass Gott dir durch Jesus Christus alles andere schenkt. Alles. Sag alles. Alles. Ich springe noch weiter. Jesus ist der Auferstandene, heißt es dann. In Vers 34. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was haben wir gesehen? Was macht der Heilige Geist? Er betet in Seufzen wie eine gebärende Mutter. für uns. Und jetzt heißt es sogar von Jesus, an seinem Ehrenplatz tritt er für uns ein. Zwei Drittel der Dreieinigkeit betet für dich. Stell dir Mose auf dem Berg vor, wie er seine Hände erhoben hält, damit das Volk Israel gewinnt. Stell dir dich vor, wie Jesus auf der einen Seite, der Heilige Geist auf der anderen Seite, deine Arme stützt, die Gebete, deren Gebete dich durchtragen, durch jede Schlacht und dich zum Sieg führt. Hast du dazu ein Amen? Ist das nicht der Hammer? Ist das nicht der Hammer? Und trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg durch Jesus Christus, der uns geliebt hat. Und so macht diese super, hyper Fürbitte, die wir leider nicht anders ausdrücken können in Deutsch, macht uns zu super, super und hyper Eroberern. Hammer. Und so schließt dieses Kapitel. Gut, ich meine, der Brief an sich schließt hier nicht und die Kapitel sind eigentlich nachträglich reingefügt, aber der Abschnitt schließt mit, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, Engel, Mächte, Ängste der Gegenwart, Sorgen um die Zukunft. Nicht mal einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und damit möchte ich schließen, Leute. Das waren so viele Details. Ich glaube, so eine Predigt muss man sich vielleicht im Nachhinein nochmal anhören. So viele Details, wo du für dich klären musst, hey, welche dieser Wahrheiten, welche dieser Fundamentsteine, ja, sind mit der Zeit ein bisschen locker geworden. Von deiner inneren Überzeugung her. Von dem, dass du wirklich darauf stehst und fest bleibst. Wo muss ich vielleicht das eine oder andere tatsächlich nochmal neu gründen in meinem Leben? Das Fundament nochmal fester machen. Vielleicht hat sich auch irgendwo, ja, so haben sich Löcher eingeschlichen oder Unkraut und die haben Löcher reingefressen. Ich muss es rausreißen, damit es neu fest wird. Und so möchte ich noch beten und dann macht Joe noch den Abschluss. Lass uns nochmal kurz aufstehen, bitte. Herr, du bist so überwältigend. Du hast so eine Fülle für uns. Eine Fülle von Verheißungen, von Zusagen, von Identität, von Wert, von Liebe. Herr, ich danke dir, danke Gott für diese Fülle, die du für jeden präsent hast. Herr, und wir möchten in diesen Tag, in diese kommende Woche, in die Zeit, in die auf uns wartet, möchten wir nicht alleine bestehen, sondern du bist unsere Hilfe, du bist unsere Zusage, du bist unsere Stärke, Heiliger Geist. Wir möchten mit dir leben, Herr. Und aus dem heraus werden wir als Sieger hervorgehen in allem, womit wir zu tun haben und was uns begegnet in unserem Alltag. Wir werden als Sieger hervorgehen. Amen. Amen. Ich wünsche uns echt Prozess, okay? Gott ist mit euch.